Ich freue mich sehr auf diesen adventlichen Gottesdienst. Ich freue mich, dass so viele bekannte und mir auch unbekannte Gesichter da sind. Und ich bin gespannt auf die Minuten, die jetzt vor uns liegen, während wir adventlich über Gott und die Welt nachdenken. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. So heißt es in Jesaja Kapitel 40, nur dort noch etwas ausführlicher. Zusammengefasst steht da, seid Wegbereiter Gottes in dieser Welt. Und so ist der Titel meiner heutigen Botschaft, wie wir Wegbereiter Gottes werden. Was ist eigentlich ein Wegbereiter? Der Duden definiert es so. Jemand, der durch sein Denken, Handeln oder Ähnliches die Voraussetzungen für etwas schafft. Etwas anders, aber doch ähnlich definiert es das Online-Portal Wiktionary. Eine Person, die durch ihr Handeln anderen den Weg ebnet, der die Voraussetzungen für zukünftige Entwicklungen schafft. Wegbereiter ist vor allem von Historikern und Soziologen ein verwendeter Begriff, mit dem man versucht, abstrakte Sachverhalte greifbar zu machen. Und so kann man Bücher über die Wegbereiter des Kommunismus oder über die Wegbereiter der Moderne lesen. Das ist sicherlich auch sehr interessant, aber von einem solchen abstrakten Verständnis möchte ich gerne weg, denn der Wegbereiter hat einen ganz praktischen Ursprung. Wir müssen nicht mal bis in die Antike zurückgehen, sondern höchstens ins Mittelalter zurück, um etwas über den klassischen Wegbereiter zu erfahren. Er hieß damals allerdings anders. Zum Beispiel Herold. Vor den Tagen von Telefon, Fernsehen, E-Mail und Fax musste man anders kommunizieren. Vor allem zu einer Zeit, in der nur die gebildeten Eliten lesen und schreiben konnten. Ihr Lieben, das war ein einstelliger Prozentteil der Bevölkerung. Und so gab es zum Beispiel den Herold des Königs, der dem König in eine Stadt vorausgereist ist und auf dem Marktplatz der Stadt die bevorstehende Ankunft des Königs verkündete. Der Marktplatz, das war damals das Zentrum allen öffentlichen Lebens. Die Städte waren kleiner, man hatte noch kein Fernsehen, Radio, Internet und so weiter. Da hat sich alles abgespielt und da stellte sich der Herold hin und verkündigte, der König kommt hierher, um die Steuern zu erheben, einzutreiben, sich dienen zu lassen. Übrigens, dort wird er residieren. Bereitet euch alle schon mal drauf vor. Und dann kam die Zeit, in der sich die Einwohner vorbereiten konnten, sogar vorbereiten mussten. Und leicht verändert gibt es ja bis heute eine solche Stellenbeschreibung bei jeder Regierung dieser Welt. Es gibt den Bundespressesprecher, der die Öffentlichkeit informiert. Und wenn zum Beispiel Obama irgendwo hin möchte, gibt es den Secret Service, der ganz konkret dorthin geht, wo der Präsident sein wird, um die Reise vorzubereiten und für seine Sicherheit zu sorgen. Welche Route wird er bei seiner Ankunft vom Flughafen zu seiner Rede nehmen? Wo wird er dort stehen? Wo steht das Pult? Gibt es eine freie Schusslinie? Wie groß muss der Sicherheitsbereich sein? Und dann gibt es natürlich auch die Herrschaften vom Protokoll. Wer sitzt wo beim abendlichen Bankett? Jeder soll die für ihn politisch angemessene Behandlung erfahren. Das sind Wegbereiter. Bereitet dem Herrn den Weg, heißt es in Jesaja. Und ich lese mal weiter. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Hier merken wir diese sehr bildliche, lyrische Darstellung, was das ist. Ein Wegbereiter, das ist jemand, der eine Straße baut. Und nicht irgendwie so eine Straße wie an manchen Orten der Welt. Ich habe es in Afrika kennengelernt, was man alle Straße nennt. Nein, es geht hier um die Autobahn, die gebaut wird. Gerade, ohne Senkung, ohne krasse Kurven. Die bereitet den Weg für Gott. Dieses prophetische Reden Gottes kündigte im Alten Testament die Ankunft Gottes in dieser Welt an. Ab diesem Moment der Ankündigung hat sich der Status der Welt verändert und hieß Advent. Das Wort Advent kommt, wie wir wissen, aus dem Lateinischen und bedeutet nichts weiteres als Ankunft. Der Advent ist daher die Zeit des Wartens und des Vorbereitens vor der angekündigten Ankunft. Und dieser Ruf zur Vorbereitung gipfelt im Ruf Johannes des Täufers zur Umkehr. Und so lesen wir in Matthäus: In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und der Schreiber von Matthäus fügt dann noch einen Satz hinzu: Er war es, vor dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Die Evangelien berichten, Johannes der Täufer ist der unmittelbare Wegbereiter für das Kommen des Erlösers. Durch seine Predigt wenden sich Menschen Gott neu zu und öffnen sich für sein Wirken und sie entwickeln eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber dem, was Gott womöglich in der Zukunft tun würde. Auf diesem Nährboden tritt Jesus dann auf. Ein Wegbereiter. Und wenn wir jetzt schon beim Advent sind, auch die jetzige Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung, und zwar auf das Kommen Jesu im Kirchenjahr. Wir nennen es so schön Weihnachten. Und so warten wir alle gespannt auf irgendetwas, was uns womöglich erwartet, auf die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, auf den Weihnachtsbraten, den es einmal im Jahr gibt, vielleicht sogar auf den Heiligabendgottesdienst. Auch, ich meine, das sind ja Nebenschauplätze von der Geburtstagsfeier Jesu. Aber einmal im Jahr feiern wir das und wir haben diese Zeit, uns darauf vorzubereiten. Die Zeit, um mich auf das Kommen Gottes in mein Leben vorzubereiten. Die Frage ist, nutzen wir sie? Ich möchte aber gerne heute Morgen noch von einer dritten Art von Advent erzählen, in dem wir uns gerade befinden. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Jesus ist nicht nur auf diese Welt gekommen und wir erinnern uns nicht nur Jahr für Jahr an sein Kommen, sondern Jesus selbst hat vorausgesagt, dass er noch ein zweites Mal leibhaftig auf diese Erde kommen wird. Zu diesem Zeitpunkt erfüllt sich das im Vaterunser so oft gebetete: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Wiederkommen stellt den Gipfel der Menschheitsgeschichte und die Vollendung der Heilsgeschichte dar. Der Himmel auf Erden, auf dieser Erde, wenn Jesus sein Reich mit Macht etabliert. Dieser Thematik widmet sich Jesus recht ausführlich in den Evangelien. Einige Gleichnisse reden sehr bildhaft über diese Sache. Ihr denkt an das Gleichnis mit den Jungfrauen. Jesus sagt, da gibt es einen Bräutigam, das bezieht er auf sich selbst. Und er kommt, um zu heiraten. Und diese Jungfrauen, passt auf, seid wachsam, bereitet euch darauf vor, dass der Bräutigam kommt. Darüber hinaus spricht Jesus ungewöhnlich viel Klartext mit seinen Jüngern über dieses Ereignis. Und schließlich lesen wir am Tag seiner Himmelfahrt in der Apostelgeschichte, während er zu ihnen redete, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihm. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Vor diesem ultimativen Hintergrund ist dieses Schriftwort umso aktueller. Es will etwas von uns. Wir sind ganz persönlich als Wegbereiter Gottes gefragt. Und das stellt uns so ein bisschen vor eine Zwickmühle. Ganz ehrlich, würde Jesus morgen an deiner Haustür stehen und sagen, folge mir nach, lass jetzt alles stehen und liegen, komme jetzt mit mir in meine neue Welt. Dein Leben, wie du es bisher kanntest, ist vorbei, ab sofort. Wie würdest du darauf reagieren? Meine erste Frage wäre wahrscheinlich, was ist jetzt mit meiner Frau, mit meiner Tochter, mit meiner Familie? Ich kann die doch nicht einfach verlassen. Und dann gibt's da noch das Haus und die Hunde und so weiter. Ich glaube, Jesus würde lächeln, weil er mich kennt. dann aber doch sagen, ich kümmere mich um sie, jetzt komm. Würdest du auf der Stelle mit ihm mitgehen? In vielen Gesprächen haben Leute, haben Christen mir gesagt, dass sie sich bei dem Gedanken unwohl fühlen. Jesus konnte sich ruhig noch etwas Zeit lassen. Sie wollten noch vorher ihr Leben leben. Auf der einen Seite ist das ja verständlich, weil jeder will noch schnell vorher seinen heiß erwarteten Führerschein jetzt endlich machen. Oder die Enkel aufwachsen sehen. Oder zu allem mindestens mal heiraten. Oder die Reise, für die man ein Leben lang gespart hat, noch vorher machen. Traumschiff. Und gleichzeitig ist das für mich immer so ein leichter Stich ins Herz, weil ich mich frage, weißt du nicht, dass das das großartigste Ereignis des Kosmos ist, das alles andere bei weitem übersteigt und in den Schatten stellt? In meinem Herzen habe ich so eine große Sehnsucht danach, dass Jesus endlich kommt. Ich würde auf der Stelle mit ihm mitgehen. Aber nicht für jeden ist das allerdings so klar oder einfach. Und das ist die Zwickmühle. Denn wir haben dennoch den Auftrag, Wegbereiter des Herrn für sein zweites Kommen zu sein. Das klingt jetzt erstmal nach Druck, nach du musst. Aber wenn wir theologisch nochmal das näher betrachten, müssen wir das etwas revidieren. Das Neue Testament macht nämlich deutlich, dass der Wegbereiter erster Ordnung der Geist Gottes selber ist. Der Heilige Geist geht dem Sohn voraus und bereitet seine Wiederkunft vor. Der Geist spricht die Herzen von Menschen an und öffnet Menschen gegenüber für das Wirken Gottes. Der Geist lässt dieses Verlangen nach der Wiederkunft Christi überhaupt in uns wachsen, sodass wir Wegbereiter zweiter Ordnung werden können. Nicht umsonst heißt es in der Offenbarung, der Geist und die Braut sprechen kommen. Nicht nur der Geist, wohlgemerkt, aber nicht nur die Braut. Wie können wir Wegbereiter werden? Wir können zu Wegbereiter werden, indem wir uns in das Wirken des Geistes einklinken. Dann werden wir zu Kooperationspartner des Geistes Gottes, Diener des Geistes Gottes. Und leider habe ich da nicht die Zeit, das im Detail auszuführen. Aber das Krasse ist Folgendes. Alles, was der Geist tut, egal ob eine Heilung, ein Sprachengebet, eine Prophetie, eine Bekehrung oder die Heiligung eines Gläubigen, alles, was der Geist tut, bereitet den Weg für das Kommen Christi. Das ist nämlich eine Aufgabe des Geistes, die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkehr zu überbrücken, zu trösten und die vielen anderen Dinge auch und die Braut Christi für die große Hochzeit vorzubereiten. Das ist die Metapher. Jesus der Bräutigam und die Gläubigen die Braut. Und ich habe jetzt ganz bewusst die Beispiele genannt, denn das alles sind Sachen, die wir keinesfalls aus uns heraus tun können. Heilung, Sprachengebet, Prophetie, Bekehrung, Heiligung entstammen zu 100% dem Geist Gottes, wenn sie echt sind. Da ist nichts, was man irgendwie drehen könnte. Entweder gibt Gott uns, der Geist, eine Kraft, das Böse in mir zu überwinden, oder er gibt sie mir nicht. Und wenn nicht, dann reicht meine eigene Kraft, meine eigene Anstrengung, meine eigene Bemühung nicht aus, um das Böse zu überwinden. Schlussende aus. Und ich werde mal für mal versagen. Da gibt es nichts dran zu drehen. Es ist zu 100% der Geist Gottes. Aber in fast jedem Fall können wir diesen Segen auch blockieren. Denn wenn ich mich gar nicht verändern will, nützt mir auch die stärkste Kraft Gottes nichts, die mir zur Veränderung zur Verfügung stände, weil ich sie ja gar nicht benutzen will. Wenn ich meinen Mund nicht aufmache, um für den Kranken zu beten, wird vermutlich das passieren, was immer passiert. Nichts. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann das nicht mit einem Gebet machen, aber ich kann ihm durch das Gebet eine Tür zur potenziellen Heilung öffnen. Ich kann niemanden bekehren, aber ich kann doch eine Tür zur potenziellen Bekehrung öffnen, indem ich von Jesus erzähle, Zeugnis gebe und das Leben lebe. Das ist die Art von Wegbereiter, die wir sein können. Und wenn wir Wegbereiter Gottes in dieser Welt werden wollen, dann müssen wir zu Kooperationspartner des Geistes, zu Diener des Geistes werden. Und damit wir das sinnvoll machen können, müssen wir uns mit dem Wirken des Geistes auseinandersetzen. Ich möchte daher im Weiteren mal auf zwei von vielen möglichen Dimensionen eingehen. Erstens, das einheitsstiftende Wirken des Geistes und zweitens das gesellschaftstransformierende Wirken des Geistes. Das einheitsstiftende Wirken. Kurz gesagt, Gott ist im Versöhnungsgeschäft tätig. Sünde führt immer zu Spaltung und Trennung. Nationen bekriegen sich, die Folge ist nachhaltiger Groll gegeneinander, man führt wieder weitere Kriege, man ist in dem Teufelskreis gefangen. Durch Sünde sind schon so viele Familien zerbrochen. Die Sünde der Arroganz hat so oft schon dazu geführt, dass sich Kirchen spalten. Einer erkennt etwas, seine Kirche nimmt aber diese wahnsinnige Erkenntnis nicht wie erwartet auf und schwuppdiwupp macht man seine eigene Kirche auf. Sünde. Und da sind wir leider alle verfallen, hat eine starke zerstörerische Wirkung, die spaltet und trennt. Und Gott wirkt dieser Sünde entgegen und will Menschen mit sich selbst und miteinander versöhnen, die Herzen von Menschen einander zuwenden, Familien heilen, Spaltungen überwinden. So lesen wir im Epheserbrief, er, der Vater, hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Das ist das einheitsstiftende Wirken des Geistes. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, heißt es. Ebenso der Geist, der der Sünde entgegenwirkt und diese Folgen der Trennung und der Spaltung wegmachen will. Was heißt das konkret? Ich habe verschiedene Facetten angedeutet, ich möchte auf eines näher eingehen. Es gibt zurzeit ca. 33.000 christliche Konfessionen. Nicht 3.000, 33.000. Um ein paar zu nennen, da gibt es die Baptisten, die Methodisten, Presbyterianer, Lutheraner, Anglikaner, Reformierte, Nazarener, Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, die katholische Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche, rumänisch-orthodox, griechisch-orthodox, syrisch-koptische Kirche, Gemeinde Gottes, Gemeinde Christi, neuapostolische Gemeinde und die Liste lässt sich immer weiterführen. Und dann lesen wir da in Epheser 5, denn er möchte sie, die Gläubigen, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Zu dieser einen Braut kommt Jesus zurück, berichtet das Neue Testament. Zum jetzigen Zeitpunkt würde er allerdings ein Harem wiederfinden. Jesus kommt doch nicht allen Ernstes zu einer schizophrenen, in sich zerstrittenen Braut zurück. Man streitet sich über die richtige Auslegung, über den rechten Glauben, über die richtige Art, Gottesdienste zu feiern. Man maßt sich mit einer maßlosen Arroganz an, die Fehler der anderen Kirchen beurteilen zu können, während man selbst in grandioser Überschätzung der eigenen konfessionellen Wirklichkeit und Wichtigkeit schwallt. Der Tisch des Herrn ist teilweise zum Tisch der Konfession geworden und man verwehrt anderen Gläubigen die Tischgemeinschaft. Mancherorts betrachtet man die katholische Kirche in guter lutherischer Tradition als die Hure Babylon, sprich als teuflisch. Ein erst lange fälliger Schritt wäre es doch, zumindest ein allererster, dass man sich zu allermindest als Brüder und Schwester anerkennt, auch wenn man seine theologischen Vorbehalte pflegt. Ich glaube übrigens nicht an eine Einheitskirche. Sehr wohl aber an eine sichtbare Einheit in der Vielfalt auf der Grundlage des Herrn der Kirche, Jesus Christus. In Johannes 17 betet dieser Jesus selber um die Einheit aller Gläubigen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Die derzeitige Situation ist nicht nur mehr als doof, sondern macht für die Nichtchristen die Botschaft des Christus unglaubwürdig. Wie soll das denn alles auch nur annähernd stimmig sein, wenn nicht mal unter Christen Einheit und brüderliche Gemeinschaft gibt? Das ist eine Riesenausgabe. Eine Riesenaufgabe. Und ich bin so glücklich, dass es nicht unser eigener Verdienst ist, dass Gott, der Geist Gottes in den letzten 100 Jahren schon so viel bewegt hat. Dinge, die noch vor 100 Jahren undenkbar gewesen wären. Aber es steht noch so viel vor uns. Und dafür braucht es Wegbereiter zweiter Ordnung. Kooperationspartner des Geistes, damit sich hier weiter was verändert. Als Gemeinde haben wir uns dazu entschlossen, solche Wegbereiter zu sein, die sich mit dem einheitsstiftenden Wirken des Geistes kooperieren. In unseren wachsenden Glaubenszielen haben wir es genannt, Einheit leben. Ihr merkt, das ist etwas, wofür mein Herz ganz persönlich brennt. Stell dir mal vor, wir als Andreas-Gemeinde, nicht als Besserwisser, sondern als demütiger Diener der Kirche, geben Impulse für die Einheit der Christen in Deutschland. Das bedeutet, für manche Themen, die der Einheit dienlich sind und im Zentrum des christlichen Glaubens stehen, kämpferisch zu sein und sich auch mit mancher kirchlichen Bürokratie und politischen Korrektheit anzulegen. Und das bedeutet für Randthemen, die eher zu Unruhen führen und dieser Sache eher kontraproduktiv wirken, dass wir uns an den Punkten zurücknehmen müssen. Das heißt nicht, dass wir Überzeugungen über Bord werfen, wohl aber, dass wir die Art und Weise überdenken, wie wir mit ihnen umgehen. Stell dir vor, wir suchen gezielt Freundschaften zu Menschen in anderen Gemeinden. Stell dir das mal vor. Zu deinen besten Freunden gehören fromme Katholiken, ausgeflippte Pfingstler, hingegebene Evangelikale, ehrfürchtige Orthodoxe und freudige messianische Juden. Und ihr werdet beste Freunde. Ihr trefft euch in dieser genannten Runde zum Abendessen, feiert beiläufig das Abendmahl und betet gemeinsam Wunder vom Himmel runter, dass es nur kracht. Stell dir vor, wir reden nicht über andere Gemeinden, sondern mit ihr, mit ihnen. Stell dir vor, wir lästern nicht über andere Christen, sondern beten für sie. Stell dir vor, wir werden Wegbereiter Gottes und beginnen, die von Jesus erbetene Einheit zu leben. Zweitens, das gesellschaftstransformierende Wirken des Geistes. Quer durch die Bibel sehen wir das Interesse Gottes an Politik und Gesellschaft. Gerade im Alten Testament zeigt sich das in der Abfolge der vielen Könige und Propheten. Gott steht all dem nicht gleichgültig gegenüber, sondern wirkt stets zum Heil des Volkes. Er stellt sich gegen Egoismus, gegen Betrug, gegen Fremdenfeindlichkeit und jegliche Art von Ungerechtigkeit. Er ist für die Armen. Das sieht man in den Gesetzen der Tora, in den wiederholenden Prophetie der Propheten, wo er ermahnt, vergesst sie nicht. Er steht für die Gerechtigkeit, für die Aufrichtigkeit und Integrität. Man darf hier ruhig mal an einen Berufsethos denken. Gott möchte die Welt gemäß seinen Vorstellungen und Werten verändern. Deswegen wird auch Jesus als Friedenfürst bezeichnet, als wunderbarer Ratgeber und nicht als allmächtiger, kommender Despot, der herrscht. Ja, es wird ein 1000-jähriges Reich geben. Das hat sich Hitler aus der Bibel entlehnt, aber der Unterschied ist, das Reich wird angeführt vom Friedensfürst. Vom Guten. Jesus treibt das auf die Spitze im Neuen Testament. Er mahnt die Menschheit noch stärker, die Armen, Witwen und Waisen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter macht deutlich, dass es sich nicht nur um Diakonie unter Christen handelt. In dieses Wirken dürfen wir uns hineinnehmen lassen und uns hineingeben. Wir werden seine Inspiration bekommen. Gute Ideen, Gottes Ideen für diese Welt bekommen. Sein Geist wird uns Gunst bei Menschen geben, wenn wir seine Barmherzigkeit in die Welt tragen. Und er wird uns Entschlossenheit und Rückgrat geben, wenn es darum geht, für einen gottgefälligen Berufsethos einzutreten. Und hier haben wir auch uns als Gemeinde dazu entschlossen, solche Wegbereiter zu sein, die mit dem gesellschaftstransformierenden Wirken des Geistes kooperieren. Denn was nützt es, wenn wir es endlich geschafft haben, als Christen eins zu sein, uns dabei aber in einen vermeintlichen sicheren Elfenbeinturm zurückgezogen haben, in unseren kleinen religiösen Kuschelclub und der Rest der Welt verhungert sprichwörtlich vor unserer Haustür. Das wäre doch kein bereiteter Weg. In unseren wachsenden Glaubenszielen haben wir dies sozialgesellschaftliches Engagement genannt. Wir wollen offen und wach in unserer Zeit leben, Nöte und Herausforderungen sehen und immer wieder neue, innovative Wege gehen, den anstehenden Aufgaben in der Gesellschaft zu begegnen und ihr zu dienen. Stell dir vor, wir finden Lösungen für die größten gesellschaftlichen Probleme im Rhein-Main-Gebiet. Stell dir vor, wir treten mehr als je für Flüchtlinge ein, und leben die Barmherzigkeit Gottes. Stell dir vor, wir treten für die Werte des Reiches Gottes ein, im Beruf, wie in der Familie, und stell dir vor, dass Menschen sich beginnen, an uns zu orientieren, nicht weil wir einen moralischen Knüppel schwingen, sondern weil wir ihnen etwas vorleben, was sie auf einmal haben wollen. Stell dir vor, was das für eine Wirkung haben könnte, wenn wir zu Kooperationspartnern des Geistes, Wegbereiter Gottes werden und sozialgesellschaftliches Engagement an den Tag legen. Wie wir Wegbereiter Gottes werden? Wenn wir unsere Möglichkeiten erkennen und ergreifen. Für das Kommen Jesu beten. Wenn wir darüber hinaus für die mitschwingenden Dimensionen, zum Beispiel Einheit und Gesellschaftstransformation, beten. Darüber hinaus, wenn wir einen aktiven Beitrag leisten und die Arme hochkrampeln und losgehen. Und das Wichtigste, wenn wir uns stärker nach dem Heiligen Geist ausstrecken. So können wir Wegbereiter werden. Zurück zum Anfang. Und eines habe ich noch vergessen. Solltest du dich immer noch fragen, was ein Wegbereiter ist, habe ich noch ein paar Synonyme mitgebracht. Laut Duden: Bahnbrecher, Pionier, Vorreiter, Schrittmacher.